Deutschlandfunk Nova war Update mit Jenny Gärtner.
Das wäre historisch, eine Festnahme eines ehemaligen Präsidenten in den USA. Es geht um Donald Trump. Heute ist das allerdings unwahrscheinlich, dass das passiert. Das erklärte Doris Simon.
Die Grand Jury in Manhattan, die kommt immer montags, mittwochs und freitags zusammen. Also, heute mal gar nicht, gestern hat sie es nicht getan, frühestens morgen. Und vor allem, sie muss ja erstmal entscheiden, dass Trump angeklagt wird. Sie könnte sich ja auch anders entscheiden.
Es geht bei dem Fall um Schweigegeld, was gezahlt worden ist, zu einem brisanten Zeitpunkt, nämlich kurz vor der Wahl. Mehr dazu erfahrt ihr aber jetzt im Podcast. Wir schauen außerdem nach Frankreich, wo es weiterhin Proteste gibt gegen die umstrittene Rentenreform von Präsident Macron. Wer da auf die Straße geht, sagt nein, ich will keine 2 Jahre länger arbeiten müssen, also bis 64. Und außerdem gibt es Leute, die sagen, also so wie das da durchgedrückt worden ist mit dieser Rentenreform, das hat nichts mit Demokratie zu tun. Mehr über die Proteste also gleich bei uns im Podcast. Der Fichte geht's schlecht, Buchen, Eichen, Kiefern, denen geht's auch nicht gut. All das steht drin im Waldzustandsbericht, heute vorgestellt. Dabei bringt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir das Problem auf den Punkt.
Der Wald braucht uns, aber umgekehrt brauchen wir auch den Wald.
Nur noch jeder 5. Baum ist gesund aufgrund des Klimawandels. Wie wir gegensteuern können, das erfahrt ihr jetzt im Update-Podcast am Dienstag, den 21. März. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
So etwas hat es in den USA noch nie gegeben. Ein ehemaliger Präsident, der nach seiner Amtszeit angeklagt wird. Genau das könnte aber diese Woche passieren, und zwar mit Donald Trump. Es geht um Schweigegeld, das Donald Trump bzw. sein Anwalt gezahlt haben soll, und zwar an eine Pornodarstellerin, mit der Trump eine Affäre gehabt haben soll. Er wiederum bestreitet das Ganze, hat selber schon vor ein paar Tagen gesagt, also das ist eine Hexenjagd, und er glaubt, dass es wirklich passieren könnte, dass er festgenommen werden könnte, heute oder in den nächsten Tagen, und hat seinen Anhängern gesagt, hey, geht mal schön auf die Straße und protestiert. Sprechen wir drüber mit Doris Simon, unsere Korrespondentin in den USA. Was genau wird Trump denn jetzt eigentlich vorgeworfen? Also was ist das Problem mit dieser Schweigegeldzahlung?
Ja, mit diesen $130.000. Ne? Mhm. Donald Trump könnte damit gegen Transparenzregeln zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben. Denn es ging ja um den Wahlkampf 2016. Das Geld kam aus dem Wahlkampftopf. Also ein Verstoß gegen ein Gesetz. Ausgelegt, jetzt kommt das zweite, hatte die $130.000 Schweigegeld Trumps Mann fürs Grobe, der Anwalt Michael Cohen. Der wiederum erhielt dann nachher das Geld in monatlichen Schecks zurück, unterschrieben von Donald Trump. Und das wurde falsch verbucht als Anwaltskosten. Strafbar wird das aber nur, wenn es der Vertuschung einer Straftat diente. Also die Manhattaner Staatsanwälte müssten beweisen können, dass Donald Trump genau wusste, was er tat. Diese Kombination, sagen Experten aus diesen 2 Straftatbeständen, die ist nicht gerichts- und nicht juryerprobt. Und in der Vergangenheit haben die Bundesanwälte im Southern District of New York, der Fall jetzt ist ja vor der Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan, aber die Bundesanwälte hatten nach langer Prüfung auch von dem Verfahren abgesehen und die sind eigentlich mit allen Wassern gewaschen. Der Fall, wie gesagt, ist auch nicht taufrisch. Vorgänge liegen 7 Jahre zurück, heißt deswegen auch The Zombie Case. Und schwierig ist auch der Nachweis in diesem Zombie Case, denn in einer entscheidenden Situation steht da Wort gegen Wort. Der Hauptbelastungszeuge, ich sagte das schon mal, in diesem Verfahren ist dieser Michael Cohen, der früher für Trump Sachen gefixt hat. Der hat aus seinen Trump-Jahren nicht den besten Ruf. Jetzt ist er Kronzeuge gegen seinen früheren Chef. Auch das kommt nicht immer gut an. Und Trumps Verteidigung hat zuletzt kräftig daran gearbeitet, die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen mit zum Beispiel Zeugenauftritten vor der Jury von anderen zu ramponieren. Also alles in allem eine ganz komplizierte Anklage, wenn sie denn kommt. Und dann ist es auch ein Fall, den die Bezirksanwaltschaft in New York sicher nicht locker gewinnen würde.
Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Könnte es also sein, dass er wirklich heute noch festgenommen wird?
Nee, da gibt es einen ganz praktischen Grund. Die Grand Jury in Manhattan, die kommt immer montags, mittwochs und freitags zusammen.
Ach so.
Also, heute mal gar nicht, gestern hat sie es nicht getan, frühestens morgen. Und vor allem, sie muss ja erstmal entscheiden, dass Trump angeklagt wird. Sie könnte sich ja auch anders entscheiden. Hm. Wenn das passiert, ja, dann haben Trumps Anwälte gesagt, kommt er selber nach New York, dann würden Fingerabdrücke genommen, dann würde er fotografiert werden. Theoretisch könnten ihm Handschellen angelegt werden, aber Das halte ich für unwahrscheinlich. Die Staatsanwaltschaft, die Polizei in New York, die werden alles vermeiden, was nach Provokation aussieht. Und wahrscheinlich, sagen die Experten, dürfte er auch nicht ins Gefängnis gehen, wenn er erstmal nur angeklagt ist, sondern auf Kaution freikommen. Das entspricht auch den Vorschriften in New York. Ja. Ich meine, diese ganze Ankündigung, du hast das ja eingangs gesagt, von Trump vom Wochenende, da ging es ja auch nicht darum, eine vollumfänglich korrekte Darstellung zu geben dessen, was kommt. Trump, der ist in Vorwärtsverteidigung gegangen. Er hasst es ja, in der Defensive zu sein. Er weiß, da kommt vielleicht was. Und er hat ja Erfahrung aus seinen Amtsenthebungsverfahren, wie er das nutzen kann für sich. Ne? Er hat ja damals bei den Amtsenthebungsverfahren auch jede Menge Stimmen bei seinen bei der Basis gewonnen und bei Leuten, die vielleicht nicht so ganz entschieden waren. Und er hat viel Geld eingesammelt für seine Wahlkampfkasse. Und jetzt ist er wieder im Wahlkampf. Er wird das nutzen.
Wie ist das? Seine Anhänger hat er aufgerufen zu protestieren. Tun die das gerade?
Ja, du sagtest es ja eingangs, er hat ähnliche Worte benutzt wie bei seinen Aufrufen vor dem Umsturzversuch am Kapitol am 6. Januar vor 2 Jahren. Aber auch wenn es eine Sorge gibt, es deutet nichts darauf hin, dass es eine ähnliche Mobilisierung seiner Anhänger jetzt gibt. Am Montagabend gab es eine Demo des New York Young Republican Clubs, also der jungen Republikaner. Da waren am Ende mehr Medienvertreter vor Ort als Demonstranten. Es gibt natürlich in den sozialen Medien jede Menge Aufrufe, zum Beispiel massenhaft Geld von Banken abzuheben, um das Finanzsystem ins Taumeln zu bringen. Oder eben die Nummer, die Telefonnummer vom Bezirksstaatsanwalt, die wird auch verbreitet.
Als erster früherer US-Präsident der Geschichte könnte Donald Trump angeklagt werden. Infos dazu waren das von Doris Simon aus den USA.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Wald braucht uns, aber umgekehrt brauchen wir auch den Wald. Lassen Sie uns alle miteinander mit vereinten Kräften daran arbeiten, dass er uns, unseren Enkeln und auch deren Nachfahren noch erhalten bleibt.
Das hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir heute gesagt. Er hat nämlich heute den neuen Bericht dazu vorgelegt, wie es dem Wald in Deutschland geht. In den letzten Jahren sah das ja wirklich nicht gut aus. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, du hast dir den Bericht angeschaut zur Lage der Wälder. Wie ist denn die Lage?
Ja, die Zusammenfassung ist, denen geht es insgesamt schlecht. Also die aktuellen Zahlen sind die Zahlen vom letzten Jahr, von 2022. Da wurde in allen Bundesländern wurden stichprobenartig Wälder untersucht. Und zwar wird da geschaut, wie dicht die Baumkronen sind. Also ob die Bäume oben in der Baumkrone schön viele Äste mit vielen Blättern oder Nadeln haben, wie das bei gesunden Bäumen sein sollte. Oder ob sie eher kahl sind. Das ist dann ein Zeichen dafür, dass die Bäume kaputt sind. Und diese Untersuchung zeigt, 2022 war nur jeder fünfte Baum gesund, heißt 4 von 5 Bäumen sind krank. Und das war auch schon im Jahr davor so, also hat sich im Vergleich zum Jahr vorher weder was verschlechtert noch verbessert. Aber wenn man so die letzten Jahrzehnte anschaut, dann zeigt sich, dass der Schaden insgesamt immer mehr zunimmt.
Was ist denn das größte Problem? Kann man das sagen? Liegt es eher an der Dürre oder an den Schädlingen oder an den Stürmen?
Also das Problem ist eine Kombi aus allem. Also ein großes Problem für den Wald sind auf jeden Fall die Dürren, die es 2018 und in den beiden Jahren danach gab und die hohen Temperaturen in den letzten Jahren. Das sieht man klar bei allen Baumarten, dass es da von 2018 auf 2019 drastisch bergab geht mit deutlich mehr Schäden. Und wenn die Bäume dann durch Dürre und Hitze geschwächt sind, dann sind sie halt auch anfälliger, wenn der Borkenkäfer kommt oder wenn ein Sturm kommt. Und nicht nur das ist ein Problem für die Wälder. Durch Landwirtschaft, Industrie und Verkehr kommt auch noch Stickstoff in die Wälder. Auch das ist schlecht für die Bäume. Also es ist so ein Mix aus mehreren Problemen.
Es heißt ja immer, dass es besonders den Fichten sehr, sehr schlecht geht. Gibt es Baumarten, die besonders schlecht dran sind? Also die sogar betroffener sind als andere?
Also insgesamt ist dieser Bericht so, dass es den Fichten tatsächlich am schlechtesten geht, aber der Bericht zeigt, dass es eigentlich allen anderen Baumarten auch schlecht geht. Also da gibt es auch große Schäden, ja. Also eingeteilt wird da in gesunde Bäume, Bäume mit Warnstufe, die sind dann schon geschwächt oder auch schon krank, und Bäume mit starken Schäden. Bei Fichten hatten 40% der Bäume starke Schäden, bei Eichen auch, bei Buchen sogar 45% starke Schäden. Bei Kiefern haben, ich sag mal, nur 30% der Bäume starke Schäden. Das klingt dann erstmal besser. Allerdings gibt es bei den anderen Baumarten mehr Bäume, die richtig gesund sind. Und bei Kiefern sind nur noch wenige Bäume komplett gesund, ne? Also hat so jede Baumart ihre Probleme. Und Zusammenfassung ist, dass es seit 2018 bei allen Baumarten bergab ging.
Jetzt ist natürlich die große Frage, was machen wir jetzt damit?
Ja, die Wälder müssen anders werden. Also die sind ja bisher selten wirklich naturnah, ne? Sondern die sind halt dafür da, dass man da Bäume schnell hochzieht und die irgendwann fällt. Fachleute sagen, es muss auf jeden Fall in Zukunft Mischwälder geben. Also unterschiedliche Baumarten nebeneinander im Mix, keine, wie man sagt, Monokultur. Am besten lässt man auch tote Bäume einfach liegen. Das ist viel besser für Tiere und Pflanzen im Wald. Und die Bundesregierung fördert das auch und hat 900 Millionen Euro bereitgestellt für die nächsten Jahre, damit Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen ihre Wälder umgestalten können. Allerdings sagt Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, dass viele noch nicht so richtig wissen, was da die beste Lösung ist.
Wenn ich mit Förstern rede und sie frage, welche Bäume werden sich in 30, 40 Jahren durchsetzen, dann sagen sie, das Tempo der Klimaveränderung ist einfach so dramatisch, dass es schwer abzusehen ist. Monokulturen werden es ganz sicher nicht sein.
Also, ne, ist keine leichte Aufgabe, aber es wird ja auch schon viel dazu geforscht, welche Pflanzenarten höhere Temperaturen aushalten. Ein wichtiger Punkt ist eben keine Monokulturen mehr, sondern Mischwälder. Und der andere wichtige Punkt, das sagen alle Fachleute, wir müssen halt mehr dafür tun, die Erderwärmung aufzuhalten. Dann gibt es weniger Dürren und Hitzewellen und dann geht es auch dem Wald besser.
Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat heute den neuesten Bericht dazu vorgelegt, wie es dem Wald in Deutschland geht. Durch Dürren geht es ja wirklich allen Baumarten immer schlechter. Aber zum Glück gibt es auch Lösungsvorschläge. Infos dazu waren das von Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In der Nacht gab es wieder Proteste in Paris, in Straßburg, Lyon, Toulouse, Nantes, in Rennes. Teilweise mit Ausschreitungen. Barrikaden wurden errichtet, Mülltonnen angezündet, Steine geworfen. Protestiert wird ja schon länger heftig in Frankreich gegen diese umstrittene Rentenreform, die aber jetzt trotzdem durchgesetzt wurde. Und zwar gab es 2 Misstrauensanträge gegen die französische Regierung. Gestern gescheitert, heißt in Frankreich, soll man demnächst 2 Jahre mehr, also bis 64 arbeiten müssen. Für viele ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Sie wollen unbedingt weiter streiken und protestieren. Und einige sagen auch, hey, wir müssen die Regierung stürzen. Wir wollen drüber sprechen mit Christiane Kess, unsere Korrespondentin in Paris. Wir haben hier die ganzen Videos gesehen, die Bilder von den Ausschreitungen, brennende Mülltonnen, Gewaltandrohungen. Es gab auch hunderte Festnahmen. Die Protestkultur in Frankreich wird ja besonders groß geschrieben. Aber woher kommt diese ganze Gewalt?
Ja, also diese Ausschreitung, die gab es ja jetzt vor allem in Paris und in den großen Städten. Und das spielt sich ab seit letztem Donnerstag, denn da hat die Regierung die Rentenreform ja ohne Abstimmung in der Nationalversammlung durchgesetzt. Sie kann das machen, es gibt einen Verfassungsartikel, der das erlaubt. Aber das hat eben das Fass zum Überlaufen gebracht. Denn es gab ja davor schon in den letzten Wochen einen riesen Unmut gegen diese Rentenreform, vor allem gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Und jetzt ist es eben so, nachdem die Regierung diese Reform auch noch am Parlament vorbei durchgedrückt hat, dass die Leute ihr ein autoritäres Vorgehen vorwerfen. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass 2/3 der Menschen im Land laut Umfragen gegen dieses neue Rentengesetz sind. Und das ist eben jetzt gerade dabei, dieser Ärger sich richtig Luft zu machen. Es waren letzte Nacht gar nicht mehr so viele Demonstranten, an die 2000 etwa in Paris. Aber es sieht eben auf den Bildern so aus, als wäre das Ganze extrem eskaliert. Es gab auch mehr als 200 Festnahmen. Die linke Opposition kritisiert mittlerweile, dass die Polizei viel zu hart gegen die Demonstranten vorgeht.
In den letzten Jahren war das in Frankreich ja oft so, dass das die Gelbwestenbewegung war, die für die Proteste gegen die Regierung verantwortlich war. Wer geht da denn jetzt auf die Straße?
Also wenn wir uns jetzt anschauen, wer generell protestiert, dann ist das wirklich eine sehr, sehr bunte Mischung. Das ist die breite Gesellschaft, die da auf der Straße ist. Das sind junge Menschen, alte Menschen. Das sind alle möglichen Berufs- und sozialen Klassen. Das ist eine sehr, sehr bunte Mischung. Aber wenn wir uns diese gewaltsamen Auseinandersetzungen angucken, dann sind das vor allem junge Menschen. Das kann man sehen auf den Bildern und es wird auch immer wieder so berichtet. Die Geheimdienste haben schon gewarnt, dass es eine Radikalisierung geben könnte und eventuell sogar eine Rückkehr der Gelbwesten. In der Öffentlichkeit ist recht wenig bekannt über das Profil derjenigen, die da randalieren. Es heißt, die Geheimdienste würden untersuchen, ob das wirklich spontane Demos sind oder ob Linksextremisten dahinter stecken. Aber das sage ich im Moment noch mit ganz großer Vorsicht, denn da ist noch überhaupt nichts bestätigt.
Wie hat die französische Regierung reagiert auf die Proteste, aber auch auf die Ausschreitungen?
Ja, sie verurteilt das natürlich aufs Schärfste. Und wie gesagt, die Polizei ist entsprechend auch dagegen vorgegangen. Das Innenministerium hat auch bei diesen letzten großen Demonstrationen, die angekündigt waren in den letzten Wochen, immer sehr stark vorgesorgt, um zu gucken, haben wir genügend Sicherheitskräfte, vor allem in Paris und in den großen Städten am Start. Jetzt wird es etwas schwieriger, denn das sind eben spontane Demos, die sich einfach schnell irgendwo bilden. Und das, also ich möchte fast sagen, man merkt da so eine gewisse Nervosität, denn das ist natürlich auch viel, viel schwieriger zu kontrollieren und in den Griff zu kriegen, wenn es denn an der einen oder anderen Stelle dann auch eskaliert.
Ja, einige Dinge stehen aber auch schon fest. In 2 Tagen beispielsweise soll es weiter Proteste geben, Streiks, Kundgebungen landesweit. Ich frage mich, wie kann Frankreich eigentlich zur Ruhe kommen?
Also im Moment ist das sicherlich nicht schnell möglich. Es wird jetzt auch in den nächsten Tagen wahrscheinlich politisch nochmal einiges stattfinden. Morgen wird Emmanuel Macron sein erstes Fernsehinterview nach diesen Misstrauensanträgen gestern geben und nachdem es jetzt klar ist, dass an dieser Rentenreform nicht mehr zu rütteln ist. Es wird auch nicht erwartet, dass er morgen viel Neues verkündet, also wie zum Beispiel, dass er jetzt die Nationalversammlung auflösen würde und dass es Neuwahlen geben könnte oder dass er ein Referendum abhält über die Rentenreform, so wie die Opposition das will. Also alles das ist letztendlich nicht zu erwarten und auch schon gar nicht, dass er wegen der Proteste die Rentenreform zurückzieht. Das heißt, die Regierung bleibt bei ihrer Haltung zu sagen, wir sind auch für diese Reform gewählt worden. Diese Reform ist eines der wichtigsten Projekte von Macrons zweiter Amtszeit. Er wird da nicht nachgeben. Und die andere Seite, die Gegner der Reform werden auch nicht nachgeben. Man sieht es jetzt, es gibt mehr Gewalt und die Frage steht eben im Raum, gibt es sogar eine neue Gelbwestenbewegung? Das wird, denke ich, auch davon abhängig sein, wie groß die Unterstützung der Bevölkerung weiter ist. Also, dass das Land so schnell zur Ruhe kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Eventuell, dass es nicht mehr so stark eskaliert. Das kann durchaus passieren.
Das sagt Christiane Kess, unsere Korrespondentin in Paris. Wir haben über die Proteste in Frankreich gesprochen und uns gefragt, wann kann unser Nachbarland wieder zur Ruhe kommen?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wann habt ihr eigentlich das allerletzte Mal hochgeguckt in den Himmel? Und wenn ihr das gemacht habt, was habt ihr da gesehen? So einen richtig schönen Sternenhimmel. Ich finde, das ist ja wirklich wunderschön, wild romantisch, aber gar nicht so einfach, den zu sehen, weil es bei uns, vor allen Dingen in den Städten, sehr, sehr viel Licht gibt, auch in der Nacht. Die Straßenlaternen sind an, irgendwelche Werbung blinkt. Lichtverschmutzung ist also ein Riesenthema in den Städten, aber auch auf dem Land. Ein Dorf in England hat jetzt aber gesagt, wir wollen was dagegen machen, hat beschlossen, nachts wird es wieder dunkel sein. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Laura Hapke, was haben die Menschen in England da genau gemacht?
Die drehen quasi kollektiv am Lichtschalter. Hornby, so heißt das Dorf, ist der erste Ort in England, bei dem das so passiert. Und da wird die Beleuchtung von den Straßenlaternen und von mehr als 100 anderen Außenleuchten runtergedimmt, damit der Nachthimmel eben wieder gut sichtbar ist. Das heißt, die Milchstraße wird wieder sichtbar. Die Menschen sehen auch mal eine Sternschnuppe am Himmel aufleuchten. Und selbst die Nordlichter sollen wieder so zu sehen sein.
Also Sterne sehen und so ist ja schön, aber wenn es so richtig krass dunkel ist, ist es ja auch vielleicht ein bisschen, fühlt man sich nicht so safe, denn so eine Straßenlaterne bietet ja auch Schutz.
Ja, total. Aber da in Hornby, da wird es nachts schon noch ausreichend hell sein, dass die Menschen sich da zurechtfinden. Das Licht, das wird nur anders eingesetzt. Neben dem Dimmen werden da zum Beispiel LED-Glühbirnen benutzt, die nur nach unten auf den Boden leuchten, anstatt das Licht eben nach oben in den Himmel zu werfen oder an die Seiten. Also leuchten die Lampen nur dahin, wo das Licht tatsächlich auch gebraucht wird. Und auch die Farbe der LED, die wird eine andere sein.
Das finde ich gut, denn in meinem Kopf ist das gerade super grell, diese LED-Außenbeleuchtung. Da denke ich wirklich an so einen total beißenden Ton. So wird's nicht.
Genau, so wird's nicht. Die Beleuchtung in dem Dorf wird in so warmen und gelblichen Farbtönen dann verändert sein, weil LED, die dieses kalte, blaue, grelle Licht, das du gerade beschrieben hast, die das machen, die sind nicht so gut. Also da wird das Licht besonders stark gestreut und das ist für Tiere wie Insekten schädlich oder sogar tödlich.
Und genau die Tiere und auch die Natur leiden generell ja unter dieser ganzen Lichtverschmutzung, oder?
Genau, viele Tiere, die sind ja nachtaktiv, etwa die Hälfte der Insekten und mehr als 30% der Wirbeltiere. Was die Lichtverschmutzung mit ihnen macht, darüber habe ich mit Franz Hölker vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei gesprochen. Er forscht zu Lichtverschmutzung.
Und all diese Tiere haben sozusagen Schwachlichtsensoren ausgebildet. Die können das Licht der Sterne des Mondes nutzen, um sich zu orientieren, um ihren Tag-Nacht-Rhythmus auch zu kalibrieren. Und sobald dann zu viel Licht in der Nacht ist und eigentlich dieses natürliche Licht verschmutzt, sozusagen in Anführungsstriche, dann kann das zu Störungen im Verhalten in der Physiologie kommen.
Du kennst das vielleicht auch aus dem Sommer, da schwirren die Insekten ja wirklich wie wild um so eine Straßenlaterne rum.
Total, das sieht immer total krass aus. So hunderte Insekten an einer Straßenlaterne, alles klebt da so dran, ne?
Ja, und Franz Hölker, der vergleicht das wirklich wie mit so einem Staubsauger. Und das Problem ist aber, die Insekten, die werden aus ihren eigentlichen Lebensräumen herausgezogen und dann fehlen sie da als Nahrung für andere Tiere. Und so Orte wie der in England, die sind deswegen ein gutes Beispiel, wie wir die Lichtverschmutzung wieder reduzieren können.
Gibt es noch mehr solche Positivbeispiele wie diesen Ort in England?
Die gibt es auch bei uns. Das sind sogenannte Sternenparks. Die verpflichten sich, Lichtverschmutzung zu reduzieren und bekommen dafür auch ein Zertifikat. Zum Beispiel von der International Dark Sky Association. Das ist eine NGO. Und das Konzept der Sternenparks, das geht auf.
Man sieht, dass es auch funktioniert, dass man sozusagen mit eigentlich wenigen Mitteln sehr viel erreichen kann und das künstliche Licht in der Nacht dadurch so reduziert, dass man es immer noch nutzen kann, aber in einem Maße, dass es eben die Natur, Fauna und Flora eben nicht negativ beeinflusst.
So einen Sternenpark gibt es im Westhavelland zum Beispiel oder auch in der Eifel. Das sind meistens so Gegenden, wo wenig Menschen leben. Es gibt aber auch Städte, die sich gegen Lichtverschmutzung einsetzen.
Welche Städte sind das bei uns in Deutschland?
Das ist zum Beispiel Fulda. Die ist eine sogenannte Sternenstadt. Die ist die erste in Deutschland seit ein paar Jahren. Und in Fulda gibt es seitdem auch Richtlinien für den Umgang mit künstlichem Licht. Dafür hat die Stadt die Beleuchtung nach unten gerichtet, abhängig von der Uhrzeit gedimmt oder sogar ganz abgeschaltet. Und das ist dann gut für die Natur, die Tiere und die Insekten und es spart auch Energie.
Die Nacht wieder dunkler machen und weniger künstliches Licht in den Himmel strahlen. Das ist die Idee eines Dorfes. In England hat sich jetzt vorgenommen, auch die Straßenlaternen zu dimmen, damit eben Menschen, die da leben, auch wieder die Sterne sehen können. Und ihr habt gehört, es gibt solche Konzepte auch bei uns in Deutschland.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.